bei dem Wetter. Kurze Einstiegsfrage. Wer glaubt, das gilt hauptsächlich für die, die schon länger in Gemeinden unterwegs sind, dass wir in der Endzeit leben? Könnt ihr ruhig mal die Oje, Wahnsinn. Ist jemand so mutig zu sagen, woran er das festmacht? Ist es so ein Gefühl oder einfach ein Wort rausschreien?
Israel.
Ja, das wäre mir jetzt auch als erstes kommen. Und ich glaube, man braucht, ich bin vom Beruf Geschichtslehrer unter anderem, man muss schon es nicht sehen wollen, um nicht zu erkennen, dass an dem Volk was besonders ist. Okay, Israel, was noch?
Die Liebe wird erkannt.
Jetzt machst du mir meinen ganzen Einstieg kaputt. Ja. Es gibt noch viele andere Dinge, Umwelt und so weiter. Kriege, Chaos, ja, hat es immer wieder gegeben, aber man hat schon den Eindruck, global braut sich da was zusammen. Aber auch da können Gefühle und so weiter täuschen. Ja, ist dann die Frage, ob es jemals anders war. Ja. Vielen Dank. Also das war jetzt so ein bisschen ein Einstiegsgedanke, aber ich gehe auf das ein, was Marlene sagen wollte. Als wir vorhin beim Gebet unten waren, hat jemand für mich gebetet und auch gesagt, ich soll ruhig mutig sein und die Zeltpflöcke weit stecken. Das heißt, ich werde ein paar Sachen sagen, die uns vielleicht nicht ganz so gut kommen. Vielleicht auch, weil es viel zu wenig gesagt wird. Ich meine, wer macht schon gerne Predigt und die Liebe wird in vielen erkalten. Da gehören übrigens auch wir Christen dazu, gell? Das sind nicht bloß die anderen. Das gehört schon auch zu dieser Zeit dazu und da würde ich ein paar Dinge dazu sagen. Erstens mal die Schwierigkeiten, warum das denn so ist, dass man wirklich den Eindruck hat, es geht immer mehr um mich und meine kleine, wichtige Welt und dann vielleicht auch noch Jesus und so weiter. Dann aber auch der Riesensegen, der dahinter steckt, wenn wir lernen, uns eben nicht so wichtig zu nehmen und sein Reich und den Nächsten wichtiger. Und dann, wie das Dienen konkret einander und das Lieben einander wirklich aussehen kann, ganz konkret. Und das wird dann auch dann die nächsten Wochen uns begleiten. Ich denke sowieso, wenn man in Gemeinden unterwegs ist, über Jahre oder Jahrzehnte, man hört so viel Zeug. Ich meine, was soll eine Predigt, wenn es nicht umgesetzt wird? Ich meine, mir macht es hier Spaß, ich kriege kein Geld und daheim, ich meine, der Doppelpass ist auch nicht mehr das, was er war im Fernsehen und so weiter. Gell, aber es wird ja darum gehen, das Ganze umzusetzen. Ja. Vielleicht nur kurz, ich denke, das gebietet auch die Höflichkeit, dass ich kurz sage, wer ich bin und so weiter. Also ich heiße Frank, ich bin seit 5 Jahren hier in der Gemeinde mit meiner Frau, die kommt aus dem Nachtdienst, ist Ärztin, sitzt daheim, schläft und so weiter. Ja, wir sind jetzt auch im Diakonenkreis und ab und zu bete ich halt, predige ich halt. Was vielleicht noch wichtig ist, wie gesagt, ich bin Lehrer vom Beruf, musste vor 2 Monaten, hat man mich in den Ruhestand versetzt. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, ich nehme noch immer Morphium, ziemlich hoch. Und ich hatte auch wirklich einen echten Burnout, wo ich jetzt langsam rauskomme. Nur so viel eben zu mir. Mir ist das immer ganz wichtig, ab und zu guckt mir auch ein YouTube-Video. Und also mir ist es wichtig, dass ihr wisst, woher der kommt und was das für einer ist. Es erzählt einem jeder irgendwas. Also jetzt 1-2 Takte wisst ihr jetzt eben von mir. So. Dieses Konvolut täuscht auch, es wird sich sehr schnell abbauen. Ja. Also erstens mal die Schwierigkeit, andere zu lieben. Das wäre die, Johannes 13, 34, der Jürgen macht dankenswerterweise die Technik. Das ist das, was Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann geht es noch weiter. Und dann wird die Welt erkennen, dass du, Vater, den Sohn gesandt hast. Das heißt also, muss man es mal sagen lassen. Das heißt, wenn wir uns untereinander, größer gefasst wir Christen, uns untereinander lieben, dann wird die Welt erkennen, dass Jesus wirklich der Herr und Messias ist. Was ist dann Satans Hauptziel? Jetzt dürft ihr mal eine Zeit lang nachdenken. Was glaubt ihr, was Satans Ziel dann eben sein wird? Natürlich, in allererster Linie, die Gemeinde Gottes anzugreifen und dich und deine Geschwister, der neben dir sitzt und so weiter. Das ist sein Hauptziel. Was hält uns noch davon ab, andere zu lieben? Naja, das ist die Natur des Menschen. Gestern habe ich ein Wirtschaftsbuch gelesen. Es ist ganz interessant, also aus dem asiatischen Raum, im Koreakrieg zum Beispiel, Rattenplage gegen die Amis, was haben sie gemacht? Sie haben Kopfgeld für Ratten ausgesetzt. Und da kamen natürlich Koreaner mit Bergen von Ratten. Das ist das eine. Aber was haben sie natürlich auch noch gemacht? Haben natürlich Ratten gezüchtet. Die sind ja auch doof. Versteht ihr? Also das heißt, der Mensch guckt immer nach seinem eigenen Vorteil. Das ist unsere Natur. Es kann Vor- und Nachteile haben und so weiter. Oder wenn ihr euch irgendwie mal mit einem Finanzberater befasst oder euch beraten lässt, man sagt, 90% gucken in erster Linie nach ihrer Rendite. Das ist schon fast normal, du rechnest schon damit. Die Natur des Menschen ist nicht gut, lasst euch da nichts einreden. Die Zeiten, in denen wir leben, auch wir Christen, sind auch dazu angetan, dass wir sehr viel Nächstenliebe leben. Du kannst heutzutage, und es gibt auch Leute immer mehr, KI, sie selbst und irgendein Chatbot und ein paar WhatsApp-Freunde reichen denen, um genug Sozialkontakte zu haben. Das gibt's und es nimmt auch zu und es wird auch gepusht, weil dahinter stehen Klicks und dahinter steht Geld. Aber probier mal, Probleme mit diesen Leuten, mit diesen sogenannten Leuten zu lösen. Hier, das habe ich erst vor einer Woche, kam so eine Zeitung, 400 Kontakte, aber wenn mir es schlecht geht, gibt es niemanden, den ich anrufen würde. Das scheint mir schon ein bisschen so. Und woran liegt es? Naja, es liegt eben daran, dass viele Leute schon, leider auch Junge immer mehr, auf sich und ihr eigenes Ding geprägt sind. Vielleicht können wir das dann wegnehmen, Jürgen. Dass ein bisschen Konzentration ist auf die Worte. Genau. Ja, und dahinter steckt eben Geld. Dann gibt es noch andere Bewegungen. Allein schon, wenn man über Abtreibung redet, mein Bauch gehört mir, das ist ja alles schön und gut. 68er-Bewegung, Abtreibung. Wem soll er sonst gehören? Aber die Frage ist, wem gehört der Fötus? Gehört er wirklich dir? Und dieser extreme Egoismus, man merkt aber, es scheint sich so durchzusetzen. Jetzt nichts gegen junge Leute, ich bin aus dem Alter raus, aber wirklich, würdet ihr... Nee, ich meine, ich habe mir überlegt, soll ich das ansprechen, aber es ist ja gerade über den Wehrdienst die Debatte. Da wird dann gemeckert, dass man sich melden muss, weil man 3 Monate wieder mal nach Australien, den Outback, irgendeinen Billabong machen möchte. Und es melden sich auch wenige Leute, sehen auch gar keinen Grund, denn es hat ja mit ihnen offensichtlich gar nichts zu tun. Auch vielleicht schon meine Generation, würdest du für dieses Land dich erschießen lassen? Die Generation vor uns schon. Da war der Einzelne nicht so wichtig, da war die Gemeinschaft wichtig. Also ich glaube, man kann das belegen. Wenn man so predigend vorbereitet, habe mit dem Physiotherapeuten mich unterhalten und der hat einfach, ich habe ihm auch erzählt, so von meinen Gedanken, ich sage, ja, du Frank, wie ist denn mit den alten Leuten in Kroatien, habe ich gefragt. Ich sagte, das kennen wir gar nicht, wir haben keine Altenheime, da kümmert sich die Familie drum. Und dann sagt du, die Deutschen sind Egoisten, kannst mir sagen, was du willst. Die Frau muss arbeiten, der Mann muss und Oma kommt ins Heim. Ich sage nichts dagegen, ich sage nur, was er gesagt hat. Ja, und auch wir selber, auch ich eingeschlossen, wir sind relativ konsumistisch. Wenn es mir was gefällt, dann klicke ich auf den Button und dann habe ich es halt in 2 Tagen. Aber was sagt Jesus? Er will, dass wir Leben haben. Er will, dass wir ein volles Leben haben, ein Leben, von dem auch andere was haben. Und er sagt dann eben was ganz anderes. Das ist die Folie in meiner Zählung 2, es könnte 4 sein. Danke. Er sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist jetzt nicht der Tod gemeint in erster Linie, sondern dass du dir selber lernst zu sterben. Auch diesen Satz, zu dem stehe ich auch. Ich finde, es gibt kaum was Unangenehmeres als egoistische Christen. Vielleicht sogar in charismatischen Gemeinden. Ich und Jesus und der Rest gegen den Rest der Welt. Vielleicht noch meine Familie. Aber ich meine, Jesus sagt was völlig anderes. Er sagt, du sollst dein Leben hinlegen für andere, um ihnen zu dienen. Und das wird ja auch hier gemacht. Wir lernen es ja auch. Und jeder fast in der Gemeinde hat einen Dienst und lernt dann eben von sich wegzuschauen. Und das ist das Leben. Alles andere ist eben kein Leben. Ja? Was macht es noch schwierig in Gemeinden? Naja, je näher du einander kommst, desto mehr triggerst du, ja, ein neues Wort, triggerst du halt den anderen, du kannst gar nichts dafür. Ich trigger vielleicht Leute, weil ich eine Brille habe. Das gibt's. Schüler, die einfach schlechte Erfahrungen hatten mit Brillenträgern und so ist der Mathelehrer und so weiter. Das geht unterbewusst, da kann ich gar nichts dafür. Manche triggern man auch, wenn man Mann ist heutzutage. Und dann wird gleich eine Genderdebatte und dann ist Sexismus und alles. Jeder hat irgendwie einen Grund, sich getriggert zu fühlen. Die Bibel sagt, wir sollen einander annehmen, wie wir sind und uns vergeben. Gell? Und mit all unseren Schwächen, das fällt mir und dir schwer. Mir fällt es nicht so leicht. Jetzt, das war das Negative. Jetzt aber, was bringt diese Gemeinschaft, diese liebende Gemeinschaft untereinander? Wir kommen zu der Folie im Psalm. Ja, auch das lese ich vor für die, die es auditiv hören. Es sind ja alles bekannte Verse. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl, das auf dem Haupt Aarons herabfließt, auf seinen Bart und den Saum seines Kleides und so weiter, wie der Tau, der von Hermon herabfällt auf die Berge Zier uns, denn dort verheißt der Herr, es gibt auch Übersetzungen, dort befiehlt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Also es ist nicht nur so, dass Jesus sagt, die Welt wird mich erkennen, wenn ihr euch liebt, sondern Gott befiehlt den Segen, wenn wir so leben. Ja, das kann man mal sacken lassen. Vielleicht noch eine Anekdote, gefällt mir immer, wenn ich dran denke. Ich kurz verheiratet und dann sind wir zum Geburtstag von irgendeiner Tante gegangen und da kam eine Frau in den Saal und dachte ich, hey, also das gibt es ja manchmal, Leute mit einer Ausstrahlung, richtige Dame. Und dann sitze ich da gegenüber und dann ist das ihr Cousin und sage, hey, wer ist denn die Frau, die macht aber was, ist bestimmt, hat einen tollen Job. Er sagt, oh du, das ist meine Mutter und wenn sie das Maul aufmacht. Versteht ihr? Also sobald du jemanden näher kennenlernst, ich war jetzt beim Daniel ab und zu, und da gibt es ein Buch, Jeder ist nett, ein dickes Buch, ich habe es jetzt nicht gelesen, bis du ihn kennenlernst. Ist schon was dran. Ich meine, es ist leicht, wir haben hier so im religiösen Deutschland, man kommt halt in Gottesdienst, man hockt sich, wenn man in bestimmte Kirchen geht, eine Dreiviertelstunde rein, geht heim, hat was Religiöses gemacht. Hier hockst halt anderthalb Stunden und dann gehst du heim. Also, wo ist der große Unterschied? Ab und zu hebst du noch die Hände. Ist es wirklich das, was Jesus will? Ich glaube, er will was anderes. Er will ein Leben in Gemeinschaft und ein Leben in Echtheit. Und daran wird die Welt erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist eben nicht so einfach. Jeder ist nett, bis du ihn mal kennenlernst. Wenn ich Anne-Rose hier so sitzen sehe, mit ihr war ich da im Gespräch. Es gibt eben Leute, die haben mit mir Schwierigkeiten, ich habe mit ihnen Schwierigkeiten. Wie geht man damit um? Muss man mal das ansprechen, was einem jetzt vom eigenen Geschmack so gefällt? Sie sagt, es gibt aus ihrer Sicht, ich darf dich zitieren, Anne-Rose, es gibt keinen Weg, außer einander zu vergeben und anzunehmen. Wir werden hoffentlich wachsen, es kommen noch mehr Leute dazu, es kommen vielleicht noch Leute dazu, mit denen du überhaupt gar nichts anfangen kannst, die aber Jesus rausrettet. Ja, was machst du? Dann gehst du aus dem Weg oder wirst halt irgendwie süßlich, fromm oder so. Wir sollen einander annehmen und jeder hat so seine Macken. Und da, wir haben es im Neuen Testament der Verheißung und auch was wirklich passiert ist, wenn wir die Folien der Apostelgeschichte anschauen, Apostelgeschichte 2, auch das weltbekannt, eben, und sie waren einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und ich glaube, dass das halt der Folge ist. Ich kann es nicht beweisen, aber es liest sich so. Der Herr aber fügte täglich hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden. Das ist eben nicht in den Gottesdienst kommen, sich hinsetzen und mal gucken, was der da vorne so heute mal wieder macht. Und dann, das ist ja ganz modern, und dann kritisiere ich und kommentiere, möglichst anonym auch noch, und guck, ob mir es was gebracht hat. Das ist nicht das, wie diese Leute gelebt haben. Ich karikiere jetzt und überziehe, okay? Sondern sie waren einmütig beieinander. So, jetzt kommen wir schon zum Punkt C, das ist der Punkt 3. Wie kann dieses Dienen konkret aussehen? Wir haben zum Beispiel in dieser Gemeinde Kleingruppen. Ich wollte die jetzt so wie an Fasching und das Volk schmeißen und so weiter, aber es sind vielleicht doch zu wertvoll. Ich meine, wo gibt es sowas, dass du selber eine Gruppe aufmachen kannst mit dem Hobby, das du hast? Und in der Regel sind doch immer zwei, drei Leute, die auch einen ähnlichen Spleen haben. Was weiß ich, Insekten ausstopfen. Ah ja, meine Schwiegermutter, da wird gestopft und gemacht und gehämmert. Und weil wir Christen sind, es muss ja gar nicht immer was Religiöses sein. Heute möchten wir mal den Römerbrief lesen. Ja, den liest man selber. Versteht ihr? Hier kannst du Gemeinschaft leben, nachdem wie dir das Ganze, nach deinem Hobby, und das ist doch super. Und die Bibel will das auch. Was sie nicht will, ist so ein passives Dasitzen. Dann zweiter Punkt. In dem Gottesdienst, ich meine, es gehört natürlich Mut dazu, sich hier vorne hinzustellen, aber für mich ist immer die Frage, liebst du Jesus mehr, als dir dein eigener Ruf wert ist? Und es heißt, jeder hat was beizutragen. Das im Korintherbrief, habe jetzt nicht die Bibelstelle, kennt sie alle, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder was beizutragen, es sei Zungenrede, eine Weissagung, eine Vision, ein Gebet, ein Psalm, ein Loblied. Auch das wäre doch toll, wenn wir uns da ein bisschen aus Denken ein bisschen ändern, wenn wir zusammenkommen, dass wir zusammenkommen, um einander zu dienen. Und nicht bloß passiv hier irgendwas aufzunehmen und dann überlege ich mir es dann noch, ob ich es daheim auch noch umsetze. Dann das Entscheidende, und darum geht es jetzt heute in dem Hauptteil, der dann 5 Minuten vorm Schluss erfolgt. Die Macht des Gebets. Da kommt jetzt die Folie aus dem Lukasbrief. Und das ist eine sehr dramatische Szene. Es ist kurz vor der Kreuzigung Jesu. Und Petrus, der ja doch ein gewisses Großmaul war, der natürlich, Herr, ich werde dich nie verlassen. Da kommt ein kleines Mädchen, eine Magd, und sagt, du gehörst doch zu ihm. Dann macht er sich in Hosen und haut ab und sagt, nein, ich kenne diesen Mann nicht. So, und dann Jesus sagt dann zu ihm, Simon Petrus, der Satan hat begehrt, euch zu sieben, also wie man früher Korn gesiebt hat, damit die Spelzen rausfallen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder, Schwestern. Das ist die Macht des Gebets. Und Jesus ist unser Vorbild und ich glaube, das gilt auch für uns. Ich glaube, wir werden immer, wie wir gehört haben, vom Feind angegriffen. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Lasst uns doch mehr füreinander beten. Manche sind in wirklichen Anfechtungen, manche sind krank, manche, ich meine, es wird hoffentlich nicht, aber vielleicht dann doch. Es werden auch wirtschaftlich Schwierigkeiten auf uns zukommen. Mancher wird vielleicht arbeitslos und so weiter. Lasst uns doch dann nicht so das so nebenher wahrnehmen, sondern wirklich füreinander beten. Und ich habe ein paar tolle Sachen erlebt die letzte Zeit durch Gebet. Für mich wirkliche Wunder, ihr könnt drüber denken, wie ihr wollt. Gott wirkt eben für mich oft in Gedanken und auch bei euch. muss man ehrlich mal sagen, auch in charismatischen Gemeinden, echte Heilungen am Körper gibt es nicht so oft. Wir glauben zwar dran, wir beten dafür und es wird auch noch zunehmen. Aber, Entschuldigung, was ich schon merke, ist, dass Gott in Gedanken wirkt. Jetzt die Tina ist heute, glaube ich, nicht da. Die kam auf mich zu, ich habe mit Tina, viele Grüße Tina, hier aus Engst, aus Wilmendingen. Ich habe mit ihr nicht so viel Kontakt gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben wahrscheinlich im Laufe der Jahre keine 10 Sätze gewechselt. Sie kam dann jetzt vor einem Monat auf mich zu und sagt, Frank, ich möchte dir dieses Heft geben. Das sei ihr wichtig. Hier geht es um das Herz des Menschen und das hat mich wirklich angesprochen. Wer hat ihr das gesagt? Ich nicht, von euch sicher auch niemand. Aber irgendwie kam ihr in die Gedanken, sie soll mir das geben. Und sie war so mutig und hat es gemacht. Gott spricht durch Gedanken und das hat mich sehr berührt. Vor allem behüte dein Herz, auch durch meine Krankheiten und so weiter, bin schon auch bitter geworden. Und das hat absolut getroffen. Dann habe ich vor einer Woche im Bibel-TV gelesen, wie eine Frau, die Pastorenfrau, wollte sich das Leben nehmen, hochgradig depressiv, ist an den Schrank gegangen, hat schon die Bottle aufgemacht und wollte es trinken, da klingelt das Telefon, sind es ihre Eltern. Ja, wer hat den Eltern dieses in die Gedanken gegeben? Vermutlich Gott. Gott redet durch Gedanken. Und auch da könnt ihr wirklich füreinander beten, dass Gott auch das Mindset von Leuten ändert. Und da, glaube ich, gehört jetzt so viel Glauben dazu. Wir werden durch Gedanken gesteuert als Menschen, das ist so. Und da gehört nicht so viel Glauben, dass Gott in Gedanken, Herr, ändere sein Herz. Probier mal, was passiert. Dann noch ein kleines Zeugnis. Ich habe extra gestern diesen Mann angeschrieben, hat mir Erlaubnis gegeben. Ich hatte ein ganz komisches, schönes E-Mail, kam vor 2 Wochen. Hallo Frank, ich bin's Ingo. Du hast 1988 auf dem Marktplatz in Reutlingen für mich gebetet. Es war ein Klassenkamerad, der in die Drogenszene abgerutscht ist. Ich habe dann mit seiner Mutter nach dem Gebet gesprochen. Die Ärzte haben ihm 2 Jahre gegeben, bevor er ist dann auf der Straße gelandet. Also hochgradig alkohol- und heroinabhängig. Jetzt schreibt er mir, ich möchte dir sagen, dass ich mich bekehrt habe. Ich habe geheiratet, wir sind in einer Gemeinde und haben uns taufen gelassen. Das wollte ich dir nach Jahrzehnten schreiben. Es ist irgendwie verrückt, aber die Frage ist, warum kommt der Brief gerade jetzt? Ja, weil ich vor 3, 4 Wochen hatte ich echt, weißt du, wenn du so aus dem Job rausgerissen wirst und du hast für den Job fast gelebt, das ist nicht so einfach. Und dann haust du ja noch die Bandscheibe raus, da kommst du schon ins Grübeln. Ich habe gesagt, Herr, was ist das? Was soll mein Leben überhaupt? Nur kommt so ein Brief. Zufall? Ich weiß, ich habe davor gebetet und Gott hat den Ingo angesprochen, er soll mir das schreiben. Ja, dann noch ein Buch, das ich gelesen habe von einer prominenten Frau, die auch durch die Medien ging die letzte Zeit, von dieser Madame Giselle Pellicot. Kann man das Bild zeigen? Ich habe es jetzt nicht, kein Copyright, sie wird mir es verzeihen. Ich meine, die Frau kennt ihr wahrscheinlich, es ist die Dame, die über Jahrzehnte offensichtlich von ihrem Mann vergewaltigt wurde, unter Betäubung, und er hat auch Leute eingeladen, in der Zwischenzeit sitzen die alle im Gefängnis, wahrscheinlich Dutzende, mindestens 10 Männer, die sie eben vergewaltigt haben über Jahre. Und er dachte, ja, von der Frau kannst du was lernen, denn so sieht sie heute aus, fröhlich und guckt nach vorne. Sie ist keine Christin. Dann habe ich mir natürlich auch zuerst gedacht, ja, auch wieder so eine Sache kann man gern, ich meine, wie soll man das nicht merken, dass man betäubt wird über Jahrzehnte und vergewaltigt, aber es ist wirklich so, sie haben noch nach 10 Jahren in ihren Haaren Drogen und Betäubungsmittel gefunden. Also das stimmt schon alles, was sie so erzählt. Sie hat auch nicht jedem vergeben unbedingt, aber eins halt schon, sie hat sich entschieden zu vergeben, ist nicht gläubig und entschieden, auch auf Leute zuzugehen und das auch zu sagen. Und ich finde, das ist wirklich ein Vorbild für uns. Auch als Christen, auch wenn wir in der Gemeinde von dem einen oder anderen mal ein bisschen ruppig behandelt werden oder eher einen falschen Ton. Ich meine, ich hatte jetzt mit Daniel ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben, du, hilfst du mir noch bei der Formatierung von diesem PowerPoint? Und er hat gesagt, ja klar. Dann habe ich ihn am nächsten Tag nochmal, können wir da nochmal drüber gehen? Habe ich so geschrieben, ja klar, geht es auch noch morgen früh. Und ich in meiner Blödheit habe gedacht, ich kann zu ihm nach Hause kommen. Und habe ich ihn angerufen, weil er sich nicht gemeldet hat. Er hat es ganz anders verstanden. Er hat gemeint über online. Und so geht es doch dauernd. Ich verstehe irgendwas, er versteht irgendwas. Und auf einmal, da habe ich dann schon mein eigenes Herz gemerkt, hey, da geht es jetzt aber, wow, jetzt schon wieder und was, kann man sich auf niemanden mehr verlassen und so weiter. Versteht ihr? Das sind alles so Sachen, dabei hat er es einfach nur anders verstanden, als ich es gemeint habe. Und ich glaube, so können wir die meisten Konflikte unter uns auch klären, indem man erstmal dem anderen vergibt, das Gute unterstellt und dann auch mal von Missverständnissen ausgeht. In der Regel sind es halt Missverständnisse, das glaube ich. Ja. Ich fasse zusammen, bevor wir uns noch ein Lied anhören von einer Frau, die äußerst umstritten ist, aber die jetzt ein neues Album rausgebracht hat, die Nina Hagen. Und zwar eigentlich eine verrückte Dame, fand ich immer. Also sie ist ausgebildete Opernsängerin, hat in der DDR auch Hits gehabt, auch bei uns, so die letzte Großmutter des Punkrock. Und die hat sich wirklich bekehrt und hat ich habe jetzt gestern ein Konzert gesehen aus Paris vor 18 Jahren. Und jetzt hat sie ein neues Album mit Gospelliedern über Jesus. Und hier auf ihrem Trikot steht Jesus. Ja, und ich fand es sehr beeindruckend, so eine verrückte Frau, die seit Jahren oder Jahrzehnten über Jesus singt und sich von ihm hat retten lassen. Also kurze Zusammenfassung, lasst uns bitte, wenn es denn geht, wenn wir zusammenkommen, wirklich aufeinander Acht haben. Lasst uns auch nicht so indifferent sein und sagen, ja, jetzt ist halt Gemeinde. Das ist einmal am Sonntag, da schleppe ich mich halt her und höre mal zu, was sie sagen. Oder bin halt auch noch in der Dienstgruppe, das ist alles gut. Aber die Urgemeinde, das war schon mehr. Die wollten wirklich zusammenleben und waren einmütig oder manche ein Herz und eine Seele. Und dazu gehört halt auch, sich zu öffnen. Wenn ich von dir nichts weiß, dann brauchst du auch nicht beschweren, dass ich nicht für dich bete oder nicht auf dich zukomme. Ich meine, es ist leicht, jemand hat mir gesagt, ich soll jetzt so viel privat von mir erzählen. Naja, weiß ich nicht, kann man ja auch ausnützen. Aber lass uns doch einander öffnen und auch um Gebet bitten. Auch das kostet ja Mut. Wir sind gewohnt, dass wir uns so selber ein bisschen durch das Ganze durchkämpfen. Aber Gott will das gar nicht. Ja, dann werden wir noch kurz das Lied anhören, Ed Ganz. Es ist ja natürlich jedermanns Sache. Vielleicht 5% gefällt es, dem Rest halt nicht. Das ist aber nicht schlimm, aber der Inhalt ist interessant. Nina Hagen, und das ist doch auch passt zu dem von meinem Freund. Somebody prayed for me. Hören wir uns so kurz an. Ja, ich finde es sehr beeindruckend. Jemand hat für mich gebetet, ist auf seine Knie gegangen und hat seine Zeit geopfert für mich. Auch für die, die krank sind daheim oder vielleicht jetzt nicht so prominent irgendwo einen Dienst haben. betet doch für jemanden. Jetzt, ich habe nach 28 Jahren sozusagen jetzt die Frucht das jetzt ernten dürfen, aber haben sicher viele andere noch gebetet. Aber genau, man hat die Zeit sich genommen und jemand hat über mich nachgedacht und ich war ihm wichtig genug, dass er oder sie für mich betet. Das ist doch eine tolle Sache. Und Jesus sagt zu Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und auch da, wenn der eine oder andere in Krisen kommt, lass uns doch einfach mehr füreinander beten. Ja, und die Gabi wird uns jetzt, wir wollen das jetzt auch ganz konkret umsetzen. Sie hat gesagt, sie übernimmt diesen Teil und dann übergebe ich an dich.
Herzlichen Dank. Ja, Vollkornbrot, oder? Da können wir noch eine Runde